Radio Stadtfilter.
Das ist der Dienstagabend vom 26. Januar. Es ist 7:30 und ihr hört Radio Stadtfilter. Das ist Zeit für unser Digitalmagazin, heute mit Kummerbox Live.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Kummerbox Live, das heisst, dass wir antreten, um Computerprobleme zu lösen und Fragen rund um die digitale Welt, das Internet, Sicherheit, Multimedia und was dazugehört, zu beantworten. Wir, das sind wir beide im Studio. Mein Name ist Matthias Schüssler und da bei mir ist auch der René Melzer. Das ist der Mann, der im Studio auch gerne zur Nacht ist.
Hallo zusammen. Nicht im Studio, im Sitzungszimmer.
Genau so ist es. Falls ihr die Sendung schon gehört habt, wisst ihr, wie es geht. Für die ganz dringenden Fragen, zum Beispiel akute Abstürze, Internetpanne oder sonstige Sachen, läutet ihr live ins Studio an. Eure Nummer dafür ist 052 203 31 00. Nicht ganz so dringende Fragen schickt ihr uns per E-Mail auf digital@stadtfilter.ch. Dann hört ihr allerdings die Antwort frühestens in der nächsten Kummerbox Live-Sendung. Und, das ist jetzt brandneu, wir werfen auch einen Blick auf Twitter. Wenn ihr die Frage, die euch bewegt, könnt ihr 140 Zeichen formulieren. Oder wenn ihr Live-Reaktionen auf die Sendung habt, dann schreibt uns via Twitter mit dem Hashtag Stadtfilter. Wir sehen es und wir reagieren darauf, ja.
Oder auf Identica, wo kann man auch noch schreiben, und zwar mit dem Hashtag, sondern mit der Gruppe, das heisst Ausrufezeichen Stadtfilter, und da können wir es auch über, können wir es auch anschauen.
Ist das so?
Ist das so.
Du siehst das, ich weiss nicht,
ich
was
sehe, Identica ist. Ich sehe, das kann ich richtig, aber ich kann es dir zeigen.
Also ich, für denen, wo jetzt das schon wieder zu kompliziert war, ist, die nehmen einfach den Telefonhörer und wählen 052 203 31 00. Ganz einfach, dann landet er auch bei uns. Und jetzt kommt ein Stück Musik. Die Ash, du hast die, glaube
ich, ausgewählt. So, genau.
Won't be saved. Wir hoffen doch das Gegenteil. Ihr werdet gerettet von uns, zumindest bezüglich Computer. Ob ihr gerettet werdet von uns, das kommt jetzt dann gerade aus. Da ist Kummerbox live. Wir sind parat. Und wir haben auch schon eine Frage bekommen. Und zwar eine vom Christoph, der uns im Elsass hört. Via Podcast würde ich da mal vermuten, weil ich glaube, ausser er hat da besonders feine Antennen.
Und er richtet dann auf Winterthur gerichtet.
Das kann sein. Er hat eine Frage an die Mac-Experten, die mich schon länger beschäftigt. Ein Mac Mini mit Snow Leopard, iTunes und 3 Benutzern. Das ist der Christoph und seine Töchter. Und er wird jetzt die iTunes-Bibliothek so einrichten, dass man von allen Konten darauf Zugriff hat. Also Multi-Benutzer, jeder hat sein eigenes Benutzerkonto am Mac. Es fängt schon wieder kompliziert an, oder?
Ich komme noch nach.
Und er will eben, darum hat er die Musik in Ordner Benutzer für alle Benutzer gelegt. Und Apple empfiehlt das, dass man das so macht. Und dann können alle auf die gleichen Musikdateien zugreifen. Aber er schreibt eben, neu hinzugefügte Stücke sind nicht automatisch in den weiteren Benutzer. Was? Ach, die erscheinen eben dann nicht automatisch bei den anderen Benutzer. Und wenn man sie dort auch dazufügt, dann sind die Dateien mehrfach drin. Also, und er will einfach kurz für denen, wo das jetzt zu kompliziert war. Also die kurze Zusammenfassung, der Christoph möchte einfach wissen, wenn er das mit dieser Musik machen kann, dass alle die gleichen Stücke haben, ohne dass er die für 3 Benutzer 3-mal muss auf dem Computer haben. Ist das?
Das verstehe ich auch so, ja. Also er will eigentlich einen Pool haben von Musik, wo die ganze Familie kann zugreifen kann, obwohl die eigenen E-Log-Daten haben.
Genau, jeder hat sein Konto und so kommt man sich nicht in die Quere, aber bei der Musik würde man trotzdem gerne teilen. Genau. Also das ist ja so ein bisschen, das läuft ja so ein bisschen zuwider dem, dass man das so trennt. Und weil normalerweise hat jeder Benutzer in seinem Konto die eigenen Dateien und die sind trennt. Und wenn man die dort einschmeisst in den für alle Benutzer, so empfiehlt es Apple, dann kann man die von allen verschiedenen Konten brauchen. Aber es ist tatsächlich so, weil jeder ja seine eigene iTunes Library, also seine eigene Mediathek, wie das bei Apple so schön heisst, führt, muss man sie tatsächlich dreimal bei jedem Benutzer dreimal also wieder neu dazufügen. Um das kommt man, glaube ich, nicht herum. Oder?
Ich kenne mich weg zu wenig aus, aber es widerspricht sich ein bisschen.
Aber von der Logik her, beim Benutzersystem, wenn jeder seine eigene Bibliothek hat, heisst das, es muss halt auch jeder das Stück dazu tun. Und dann noch ganz wichtig in den Einstellungen vom iTunes, dort muss er zu der Rubrik allgemein gehen und dann gibt es dort einen Ordner iTunes Musikordner verwalten. Und die führt dazu, dass iTunes, wenn man Musik dazu tut, jedes Mal in den iTunes Ordner einkopiert. Und wenn jeder seinen eigenen, also quasi, weil ja jeder in seinem Konto seinen eigenen Ordner hat, wenn man das ankreuzelt, hat man am Schluss Songs sogar viermal, nämlich einmal in dem Ordner für alle Benutzer und je pro Musik, pro Benutzerkonto dann nochmal. Also das heisst, man muss die unbedingt also deaktivieren, dass er das nicht macht, dann lädt er die dort und fügt die am Ursprungsort dazu, zu der Bibliothek. Beim Hinzufügen zur Bibliothek Dateien in den iTunes Musikordner kopieren, heisst die Option dann, wo man ganz explizit muss abhökeln.
Okay.
Also das ist jetzt schon mal ziemlich, die hat mich jetzt fast ein bisschen geschlucht, die Frage.
Und man sagt, Max ist so einfach.
Naja, das wieder. Mal schauen, ob uns die Beantwortung von der nächsten Frage, von der Frage von Jakob, vielleicht ein bisschen leichter fällt. Der hat eine Frage zur Sicherheit und zum Internet Explorer. In der NZZ habe ich Folge... NZZ, was ist das?
Das ist, glaube ich, so ein Blättli.
Ein Blättli, ein Käseblättli aus der Provinz, genau. Ja. Also, er hat dort eine Nachricht aufgeschnappt. Wegen einer Sicherheitslücke sollen Computernutzer nach Einschätzung von deutschen und Schweizer Behörden den Internet Explorer von Microsoft nicht mehr benutzen. Auch ich arbeite mit dem Internet Explorer von Microsoft. Was soll er tun jetzt?
Ich gebe den Tipp ganz, ganz gern weiter. Brauch Firefox. Firefox, es ist wirklich lässig. Es ist schon die neue Version letztens rausgekommen.
Aber wir wollen jetzt da keine Ideologie betreiben.
Das wollte ich auch nicht.
Du willst ihn bekehren.
Nein, es ist wirklich so, dass Microsoft Internet Explorer letztens jetzt Sicherheitslücke hatte und Microsoft sagt, sie hätten es jetzt auch geschlossen. Oder sie
das ist los, hat einen Patch gegeben.
Aber wie gesagt,
du wolltest einfach Open Source predigen, ist das richtig?
Es hat seine Gründe. Also das seine Gründe, wenn man Open Source ist, kann jeder ja den Code anschauen, dann sieht man, wo die Fehler gemacht
haben. Open Source Mess mit dem Pater Melzi, kann man das so sagen?
Quatsch. Also gut. Nein, ich würde es sonst empfehlen. Also es ist wirklich kein schlechter Browser.
Also wenn ich probiere ja die Leute in so Fall, wie soll ich sagen, nicht zu bekehren, sondern relativ sachlich zu bleiben, was mir natürlich auch schwerfällt, weil ich finde tatsächlich, es gibt viel, viel gute Gründe, um auf den Firefox zu wechseln und den Internet Explorer hinter sich zu lassen. Den Grund finde ich jetzt allerdings nicht gut. Also das ist von mir aus gesehen auch eine klassische Überreaktion von dieser Sicherheitsbehörde. Ich meine, Sicherheitslücken im Browser, das gibt es ständig.
Das ist
da müsstest du nichts mehr anders machen, als den Browser wechseln dreimal am Tag. Also das ist ja unsinnig. Und gerade auch, also die Sicherheitslücke ist ja von diesen chinesischen Hackern ausgenutzt worden, die dann auf Google losgegangen sind da die Konten von den Regimekritiker, die E-Mail-Konten geknackt worden sind. Also da ist irgendwie der chinesische Geheimdienst dahinter gesteckt. Und der, tut mir leid, ich wollte jetzt am Jakob ja nicht zu nahe treten, aber der chinesische Geheimdienst interessiert sich wahrscheinlich nicht für Jakob im Computer. Also das ist sehr ein zielgerichteter Angriff gewesen. Und von dem hat als normaler Anwender hat man nichts zu befürchten von solchen Sachen. Also man sollte einfach seinen Rechner gut schützen und nicht in Paranoia verfallen.
Und regelmäßiges Patch einspeisen.
Das also ist sicher wichtig.
Jedes Mal Updates einspeisen, egal was man jetzt für ein System hat.
Genau, und dann muss man auch, aber eben, weil man muss ja auch nicht vergessen, hinter so Meldungen stecken dann auch immer noch die Sicherheitsunternehmen, die natürlich das immer als wunderbare Gelegenheit sehen, jetzt allen zu sagen, jawohl, und du musst das und jenes machen und dann musst du auch noch unsere Sicherheitssoftware kaufen. Das ist
so. Also Sicherheit ist ein grosses Geschäft, egal ob es jetzt auf Computer oder etwas anderes ist.
Genau. Und darum muss man genau wissen, was man braucht und sich dann nicht alles andrehen lassen. Ja, jetzt, wo wir doch so langsam warm geworden sind, machen wir doch uns um Hacker gegangen ist. Dann geht es um den Peter, der einhakt bei einem Ist jetzt das nicht ein bisschen eine komische Überleitung gewesen? Also, er hakt ein bei einem Thema, wo wir ja gerne drauf umreiten, nämlich beim Backup. Er schreibt, ich verwalte neben meinen Dokumenten zurzeit 20.000 Bilder im RAW-Format. Also RAW, das ist ein spezielles Digital-Bildformat, RAW-Datenformat. Genau, das hat die Eigenheit, sehr gross zu werden und er hat darum auch 400 GB Daten und fragt sich, um Gottes Willen, wie kann ich diese Datenmenge vernünftig sichern?
Sicher, also es gibt sicher, wir können einen Spoiler machen auf, glaube ich, Nummer 6 von Digital, oder was ist es gewesen, dort, wo haben wir schon mal über Backups geredet gehabt?
So ist es.
Aber es gibt auch also Kaufprogramme, sowie auch Open Source Programme, genauso wie andere Programme, wo man inkrementell sichern kann. Das heisst, wenn man etwas gesichert hat auf die externe Festplatte, dann hat man das Programm und sagt, man will alle Woche oder einmal im Tag oder wie auch immer, kann man so einen Intervall festlegen. Dann sagt man, will ich immer alles draufspitzen, dass wenn das viel ist, dann braucht das schon seine Zeit. Wenn man sagt, inkrementell, dann schaut einfach, was habe ich seit dem letzten Mal noch nicht gesichert oder was hat sich geändert seit dem letzten Mal.
Also einfach Differenz zu der letzten Sicherung.
Und durch das hat er vielleicht nur seine 20 Fotos, die er jetzt geschwind gemacht hat, draussen von seinen Kindern oder von seiner Familie oder wie auch immer. Und vielleicht noch den einen Brief und tut nicht die ganze Festplatte, was er eh schon wo noch voll ist, dann nochmal auf die andere Festplatte nochmal überschreiben, wo dann nochmal fragt, ob ihr die einzelnen Dateien überschreiben sollt. Also, es gibt da Programme, ich kann die nachher vielleicht mal schnell raussuchen.
Können wir so schnell auf die Webseite schreiben. Können wir
drauf tun, genau. Ich glaube, das braucht noch andere Leute.
Also für die Details lesen ihr immer im Nachhinein dann auf unserer Webseite stadtfilter.ch Magazin. Digitalmagazin unter Synapsen.ch. Und ich hätte ja noch zwei andere kleine Hinweise. Also es gibt da so ein Dings, das heisst Drobo. Das ist so eine spezielle Einrichtung für, um wirklich viel Daten zu sichern. Nämlich, wenn man eben genau riesige Datenmengen hat, dann kann man, glaube ich, 4 Festplatte gleichzeitig eintun und dann tut er auch die Daten so verteilen, dass sogar wenn eine von diesen Festplatten kaputt geht, er immer noch keine Daten verliert. Also so wie...
Okay, das ist richtig, ist es nass mit dem Reit?
Es ist kein Reit, also wir schauen mal nicht zu nerdig zu werden, also okay. Das ist eine alte Technologie, das Reit, das hat das schon gemacht, auf mehreren Festplatten so sichern, dass eine kaputt geht, ohne dass etwas verloren geht. Der Vorteil in dem Fall ist, es ist viel einfacher zu bedienen als ein klassisches Reit, wo von der Konfiguration her ein bisschen Pain okay. In the butt ist, falls wir das, wenn wir das übersetzen, nein, dann machen wir nachher einen Piepstone drüber. Also, und das wäre ein guter Tipp. Und mein anderer Tipp ist, überleg dir einfach, ob du RAW brauchst für jedes Bild, das du machst. Also es gibt viele Fotos, wo du nicht bis zur Unkenntlichkeit willst bearbeiten willst. Dort braucht es das RAW nicht. Dort kannst du bei den meisten Kameras kann man JPEG und RAW gleichzeitig machen. Ich mache das häufig so und sage, das ist jetzt wirklich ein tolles Bild, das ich wahrscheinlich fürchterlich viel damit anstellen in meiner Bildbearbeitung, dann behalte ich das im RAW, weil dann habe ich mehr Möglichkeiten oder kann nuancierter arbeiten. Und wenn ich sage, aber das ist jetzt einfach ein Schnappschuss, den ich behalten will, dann kann man das RAW auch fortrühren und nur das JPEG behalten, weil das langt von der Qualität allemal. Und weißt du was? Ah nein, jetzt ist mein Bildschirm da im Studio wieder da. Er ist nämlich knallschwarz geworden.
Das nehmen wir Bildschirm schon.
Ja, aber also irgendwie, ich habe gedacht, wir haben einen Absturz, den wir live reportieren können. Aber so ist es nicht und darum spielen wir die Nerd mit Windows. Das hast auch du ausgesucht.
Ja, das habe ich alles ausgesucht.
Lassen wir uns überraschen, ob der Song dann abstürzt oder nicht.
Das sehen wir dann.
Oh no. Oh no. N-R-D. N-I-R-D. Nerd kurz. Ich glaube, wir sollten nicht buchstabieren. Oder ich auf jeden Fall nicht. Das kommt irgendwie meistens falsch raus. Aber ich kann ja immerhin probieren, ob ich die nächste Frage rausbringe.
Ich kann es sicher lesen.
Susanne, die sich mit Windows 7 und vor allem mit Office 2007 umschlägt. Sie sagt, ich tue mich sehr schwer damit, da die ganze Handhabung total anders ist. Leider habe ich mir noch nicht die Zeit genommen, mich intensiv damit zu befassen und jedes Mal, wenn ich schnell etwas machen muss, ärgere ich mich. gibt es eine Einstiegshilfe. Office 2007, das brauchst du als Open Source Anwender sicher nicht.
Nicht mehr. Ich musste es mal administrieren.
Und darum weißt du auch nicht, um was dass es bei dieser Frage geht, oder?
Ja, also es gibt. Also man kann sicher mal bei Office 2000 kann man es. Gibt es irgendwo eine Einstellung, wo man ich jetzt auch wieder suchen müsste, wo, dass man es wieder auf Office 03?
Nein, das gibt es nicht.
Ist nicht?
Nein.
Einfach
jetzt, nein,
Office es XP. Gibt es nicht die Einstellung? Ich gemeint,
nein, es sieht das Ribbon Interface, meinst du? Also das ist mit dieser Multifunktionsleiste. Genau. Es gibt eigentlich kein Menü mehr, kein klassisches.
Genau, das hässliche, überall wo hat es Blinken und überhaupt so die Bildchen, wo man draufklicken kann.
Ja, die grossen Symbole und das Ziel von Microsoft war, dass man mit höchstens 2 Klick alles erreicht. Oder 2 bis 3 Klick jede Option. Und das ist ja, ein ehrbares Ziel. Nur verwirrt es die Umsteiger und du musst dich damit anfreunden. Was es gibt so quasi Erweiterungen für Word und so weiter, wo man kann, das alte Menü wieder einklinken. Also das ist aber eine Erweiterung, die du musst aus dem Internet abladen. Zum Beispiel Smart Tools Classic Menü für Word 2007 kannst du nach dem googlen. Aber wir geben das dann auch wie gesagt, auf unserer Sendungswebseite den Link an, wo du das findest. Ist gratis, kannst du zu deinem Word zumindest einklinken und dann sieht es wieder ein bisschen mehr so aus wie vorher. Aber es kommt nicht mehr zurück, das alte Interface. Du musst dich entweder mit dem anfreunden oder dein Stichwort?
Oder wechseln. Ich hätte jetzt noch anfangen zu predigen, was?
Genau.
Okay, das sage ich so gerne.
Von der Kanzel oben runter, was wäre der Open Source?
Meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ich würde sagen, Open Office ist eine Option. Vor allem im privaten Rahmen ist sicher Option. Geschäftlich ist vielleicht die Frage wegen dem Umeinanderschicken der Daten, ob das nicht komplizierter macht oder ob das auch die Leute dann, der Kunde auch die Daten so überkommt, wie es auf dem Word ist. Es ist halt leider schon so, dass ein Quasi-Standard ist das Ganze.
Ja, so ist es, genau. Und das Open Office hat ein eigenes Format, aber man kann irgendwo einstellen. Ich bin gar nicht sicher, ob wir das in dieser Sendung nicht auch schon durchgenommen haben, wo man das kann einstellen kann. Und sonst gibt es ja noch eine Variante von dem Open Office von IBM. Die heisst Lotus Symphony. Symphony.lotus.com. Das ist eine Variante, die von mir aus gesehen, also sie basiert auf dem gleichen Code wie OpenOffice. Ist also eigentlich ein Forge, sagt man dem, glaube ich.
Ein Forge, ja.
Hochoffiziell von dem Ding. Und, aber sie sieht ein bisschen schöner aus. Also nicht, weil das OpenOffice sieht ein bisschen stier aus, unter uns gesagt, oder?
Sag mal funktionell.
Ja, aber es ist nicht so schön bunt wie das Office 2007.
Ja, da können wir uns noch streiten
also
später.
Gut, nein, das machen wir jetzt nicht. Und stattdessen streiten wir uns über die Frage von Franz Thomas. Er will wissen, ob seine Mails auch ankommen. Und konkret fragt er, gibt es ein Tool, welches mich informiert, wenn und wann? Wenn, also er meint, glaube ich, ob und wann der Empfänger einer Mail diese öffnet. Einer Mail heisst nicht eines Mails.
Auf gut Schweizerdeutsch.
Mein Mail. Dein Mail, unser
also
Mail.
Mein Deutsch ist auch nicht gut.
Also wir tun jetzt, das ist nicht Deutsch für Anfänger mit dem Matthias und dem Melzi, sondern es ist Kummerbox Live, glaube ich. Und gibt es das Tool, das er sucht?
Ich brauche kein Tool dazu, sondern ich habe in meinem E-Mail-Client, ich habe einfach nicht auf dem Mac, aber kann ich einrichten unter Optionen oder Eigenschaften, je nachdem, was für ein Client es ist. Wenn man ein Mail schreibt, kann man dort einrichten, Empfangsbestätigung anfordern.
Ja.
Und das ist, sollte eigentlich jedes Mailprogramm können, eine Empfangsbestätigung anfordern oder eine Empfangsbestätigung, je nachdem, das kommt auf das Mailprogramm drauf an. Entweder also dort, wo man das Mail editiert, unter Optionen oder unter Extras oder was auch immer das sein könnte. Und dann kann man dort einstellen, Empfangsbestätigung. Und dann, wenn der andere Mail überkommt, geht bei ihm das Fenster auf. Wird da Empfangsbestätigung oder Lesebestätigung.
Lesebestätigung heisst es manchmal auch, genau.
Genau. Und dann Lesebestätigung oder Empfangsbestätigung. Und dann sagt der andere, ja, nein, vielleicht. Oder ja, nein, es geht dem anderen nichts an. Und entsprechend bekommt man dann einen über oder nicht, wenn der andere das auch bestätigt.
Genau. Und das gibt es bei fast jedem Mailprogramm, außer bei dem Mailprogramm, das der liebe Franz Thomas braucht, nämlich bei Apple Mail gibt es das nicht. Dort brauchst du Erweiterung, die heisst Mail Priority. Das ist wieder so, wie soll ich sagen, Falle gewesen für den Herrn Moderator hier im Studio. Und auch den Link auf unserer Sendungswebseite tun wir auch den platzieren. Und aber würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, die Lesebestätigungen sind komplett überflüssig und kümmere dich nicht darum. Und wenn du wirklich willst wissen oder sicher sein, dass das Ding ankommt, dann schreib einen eingeschriebenen Brief. Und sonst, wenn nur nicht so, wenn es dich einfach noch würde interessieren, frage mal nach.
Weil eigentlich schon. Also man kann ja kommunizieren mit den Leuten, die man eigentlich auch kommuniziert, würde ich meistens sagen.
Und viele Mailprogramme haben ja auch so eine Funktion, die sagt, nein, die Lesebestätigungen interessieren mich nicht. Ich verschicke nie Lesebestätigungen und darum funktioniert es bei vielen Leuten schon mal nicht. Und aber noch fast das grössere Argument gegen diese Funktion, sie ist Spam. Weil, wenn du ein Spam schickst, wo so eine Lesebestätigung anfordert und das eingeschaltet hast, dann schickst du eine Lesebestätigung an den Spammer und dann weiss
er, dass es dich gibt.
Genau. Und das ist unschön.
Und auch andererseits, auch als Lesebestätigung, es kommt ja immer noch auf die Person drauf an, die es bekommt, die sagt, ja, nein, oder ich gebe jetzt gar keine Info dazu. Also es ist nicht etwas Fixes.
Mhm, genau. Und was jetzt auch noch so ist, also irgendwie, wie soll ich sagen, ich habe noch etwas vergessen zu der Frage von der, darf ich nochmal zu der Susanne und so bis 2007 zurückkehren? Weil es gibt nämlich so eine Auflistung von Microsoft, wo sie für Excel, für Word, für PowerPoint die Befehle in der alten und neuen Version nebeneinander gestellt haben. Und das findet ihr auch noch Links zu dieser wunderschöne Aufstellung pro Programm auch noch auf unserer Webseite.
Auf unsere Shownotes, wie es so schön heisst.
Shownotes heisst. Ja, und jetzt ist unser Timing mal wieder so schlecht, dass es nicht mehr lange zum Musik spielen, bevor es
acht ist.
Nein. Und darum reden wir doch noch über die Frage von Alex. Und der hat ein, wenn ich finde, ziemlich delikates Anliegen. Er möchte nämlich überwachen. Hört, hört. Und die Frage stellt er mir an den Stabfilter, wo es um Überwachung geht. Er möchte überwachen, wer auf seinem WLAN surft. Ihm ist für zu dem Zweck ein Programm, das Network Stumbler heisst, empfohlen worden. Und er will die Meinung dazu. Network Stumbler, Überwachung von WLAN, was Leute auf dem Netz tun und was sie machen und was sie senden und schreiben. Und funktioniert das so?
Ich brauche selber so gut wie nie WLAN. Also wie ich selbst im Geschäft schaue, ich schaue, dass ich kein WLAN brauche, wegen Leute von draußen, auch wenn sie es dann verschlüsselt haben, wenn sie WLAN brauchen, tun sie verschlüsseln, WPA oder WAP2 oder wie das heisst, tun sie verschlüsseln. Da gibt es auch einige im Internet sicher einige Anleitungen dazu, wie man das macht. Und wenn jetzt der Alex ein Admin ist, ein frisch angehender Admin, der überwachen will, was seine Leute da über das WLAN schicken, ja, dann müsste ich sehen, irgendwie gute Firewall mit inklusive wie sagt man denn so schön, mit der ganzen Inhaltsüberprüfung von der Seite haben.
Also können wir das einfach beantworten? Meinst du, dass Network Stumbler taugt etwas und kann man das überwachen? Oder geht das einfach nicht? Wenn es verschlüsselt ist?
Ich glaube es nicht, ich habe es selber noch nie angewendet.
Ja, ich bin auch nicht genau ganz sicher, was das macht. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, sonst korrigiert mich. Jetzt haben wir natürlich schon lange nicht mehr auf Twitter geschaut, aber ich glaube, es hat sich nichts getan. Und sonst korrigiert mich noch 40 Sekunden, bevor die Sendung fertig ist, live via Twitter. Ich glaube, das tut mehr Qualität vom Signal überprüfen. Und sonst eben finde ich tatsächlich, also ich habe da eine klare Meinung. Also entweder lassen einfach die Leute machen, was sie wollen, oder wenn dir nicht gehört ist, was die Leute machen, dann gib dein WLAN nicht frei. Aber ein WLAN freigeben für andere Leute und dann überwachen, das ist irgendwie eine ganz schräge Idee.
Oder? Das ist zufrieden.
Das ist hinten rein schnüffeln und Spionage. Und das ist eine komische Mentalität, die würde ich nicht mit einer Empfehlung, Software-Empfehlung würdigen. Ganz abgesehen davon, ich bin noch nicht einmal sicher, ob das nicht allenfalls illegal ist.
Ich habe gemeint, ja.
Also in Deutschland ist das absichtliche Abhören und Protokollieren von Funkverbindungen verboten und in der Schweiz ist das allenfalls auch nicht anders.
Ich glaube, wenn man es nicht explizit sagt, es könnte abgehört werden, dann ist es verboten. Irgendwie so etwas.
Genau, und sonst, wenn du es trotzdem machst, kommst du unsere Digital-Kummerbox-Live-Pflume von der Woche-Award über Alex. Ja, also das ist doch jetzt ein wunderschönes Ende gewesen. Wir haben sogar einen Award angedroht unserem Publikum. Hoffentlich haben wir Klärung schaffen können. Wenn nicht, dann ist es jetzt endgültig zu spät, weil es ist schon wieder 40 Sekunden nach der 8. Die 45. Ausgabe vom Digitalmagazin ist damit vorbei. Wir danken für eure Fragen, wünschen eine gute Woche und nächste Woche geht es weiter, entweder mit der digitalen Eiszeit oder vielleicht reden wir auch über das Apple-Dings, das Pad, das iPad, die Schreibmaschine für Nerds oder für, ich weiß auch nicht, für Yuppies oder keine Ahnung.
Das sehen wir dann.
Morgen soll es rauskommen und wenn etwas dabei rauskommt, reden wir im nächsten Digitalmagazin darüber. Wenn ihr Fragen, Feedback zu dieser, also Humorbox Live-Fragen habt oder eure Meinung wollt zu unserer schönen Sendung kundtun, ihr könnt auch sagen, sie sei nicht schön gewesen. Wir sind dann zwar beleidigt, aber macht es trotzdem, wenn ihr das findet. Schreibt auf digital@stadtfilter.ch. Ich wiederhole das gerne nochmal. digital@stadtfilter.ch. Bis zum nächsten Dienstag. Eine gute Woche. Jetzt geht es weiter mit
Nitty Gritty Rock'n'Roll Show.
Falls ihr das gehört habt, sonst zeige ich es nochmal. Nitty Gritty Rock'n'Roll Show. Das kann eigentlich nur gut kommen. Am Mikrofon verabschiedet sich der Matthias Schüssler.
Und der Aurelien Milzer. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.